Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bassian begrüßen. Moin.
Ja, moin in die Runde an alle Hörerinnen und Hörer und moin an unseren Gast, der heute vor Ort ist, Christian Rahn. Herzlich willkommen.
Moin ihr zwei und danke für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du da bist und haben eine ganze Menge zu besprechen. Vielleicht gleich zur Einordnung, bevor wir es wieder vergessen. Heute ist Dienstag, der vierte Februar.
Die Zeit rennt.
Genau, und der FC Hansa hat zuletzt in Dortmund gespielt. Wir waren live dabei, haben ein geiles Spiel erlebt im Stadion Rote Erde. Darauf wollen wir zuerst zurückgucken. Christian, vielleicht, du hast ja selbst gespielt, nicht ganz zur gleichen Zeit, aber ähnlich. Konntest du trotzdem was sehen vom Spiel?
Live natürlich nicht. Im Nachgang habe ich mir die Szenen angeschaut und die Tore natürlich verfolgt, die Interviews gehört und natürlich die Ostsee-Zeitung gelesen am Wochenende.
Boah, starker Call, gefällt uns. Das war natürlich, ganz, ganz nett da, dieses Amateurstadion, muss man ja wirklich sagen. Das ist ja direkt am Westfalenstadion dran. Da passt ja gerade mal so ein Bus dazwischen. Da laufen dann die Spieler lang. Und ich fand es so geil, dass das alles noch so, ja, ich wusste nicht, ob ich in der Verbandsliga MV bin oder da jetzt halt in der dritten Liga, weil irgendwie die Leute krauchzten da im Spielertunnel lang. Da ist ja diese berühmte Kneipe da, Rote Erde, die kam da raus mit ihrer Bockwurst und ihrer Suppe. Und nebenbei steht Franz Pfanne und motiviert die Jungs doch mal in der Halbzeit. Das war schon ja irgendwie sehr beeindruckend und irgendwie total realitätsfern, wenn man überlegt, wie das vielleicht ja hier in Rostock im Ostseestadion oder so abläuft.
Ja, ich habe tatsächlich dort auch mal gespielt, aber auch vor meinem ersten Spiel im heutzutage Signal Iduna Park haben wir da auch einen Tag vorher noch trainiert. Also so konnte man da ein bisschen die Stadionatmosphäre, auch wenn das Stadion noch leer war, schon irgendwie ein bisschen aufsaugen. So wie in der Champions League, wenn der Gast einen Tag vorher mal ins Stadion reinluschert und sich schon mal so ein paar Emotionen irgendwie abholt. War ganz nett damals.
Ja, Tommy und ich haben uns auch da auf die Tribüne geschlichen, fast nochmal mit einem großen Zeh da den Rasen berührt. Das war natürlich auch ganz aufregend. Da ist auch das ein oder andere Erinnerungsfoto entstanden, sicherlich bei dir in der Galerie, oder?
Jetzt bist du gewechselt und wieder in den Signal Iduna Park. Du hast ja gerade noch Westfalenstadion gesagt, das wird die Dortmund-Fans freuen. Und tatsächlich mein erster Besuch dort, da hieß es auch noch offiziell Westfalenstadion. Das war mein allererstes Auswärtsspiel als Fan mit Hansa 1996 in der Bundesliga. Und es war natürlich cool, einfach mal wieder da zu sein, wobei ich gerade auch im Sommer bei einem internationalen Spiel da war. Aber cooles Erlebnis. Groundhopper-Punkt war tatsächlich Rote Erde, ja? Christian, wie ist denn das? Wie findest du das? Also heute sind ja die Stadien alle irgendwie gleich und dann mal so, auch wenn du jetzt nicht mit warst, aber Rote Erde oder auch jetzt hier Lübeck oder so, wo Hansa am Sonntag gespielt hat, so eine alten Stadien, die haben irgendwie einen gewissen Charme, finde ich.
Nostalgie pur, also muss man ganz klar sagen. Ich habe tatsächlich Rote Erde auch gespielt, zwar mit einem ungeliebten Verein hier in Rostock, aber damals eine A-Jugend Deutsche Meisterschaft Halbfinale, war auch ein besonderes Erlebnis für mich und ja, ist einfach schön, in solche Stadien zurückzukehren. Jetzt auch in meiner Anfangszeit als Trainer bei HSV in der dritten Herren, dann wieder an Plätze zurückzukehren, wo man selber als Jugendlicher auch gespielt hat, das hatte irgendwie immer einen besonderen Charme und ja, die Kabinen haben sich teilweise überhaupt nicht verändert. Die Tribünen sehen noch aus wie vor 30 Jahren, wie vor 40 Jahren. Und ja, das ist einfach geil.
Ja, geil war natürlich auch am Ende das Ergebnis. Hansa hat mit 2-0 gewonnen. Und ich glaube, von diesen 5.240 Zuschauern, die es waren, habe ich mir extra gemerkt, vorher noch die Zahl. Da waren bestimmt locker, ja, grob über den Daumen, mindestens 3.500 Hansa-Fans dabei. Egal, ob nun im Gästeblock, auf der Haupttribüne, alles war irgendwie blau-weiß-rot, alles war FC Hansa und im Spiel war es ja auch lange interessant und spannend, eigentlich durchweg, hohes Tempo, es gab viele Aktionen und zwischenzeitlich habe ich gedacht, die wollen den Torwart da irgendwie berühmt schießen.
Ja, erstmal zum Support der Hansa-Fans, ist einfach Weltklasse, man kann es glaube ich nicht anders nennen. Man hat es, glaube ich, auch schon 2 Wochen vorher in Stuttgart oder in Groß-Asbach miterlebt, wie die Fans auch abgehen. Und ist immer eine besondere Motivation für die Spieler als auch für mich jetzt als Trainer. Einfach den Support zu spüren. Ostseestadion nochmal natürlich was ganz anderes, aber ja, 3.500 Fans auf einen Samstagmittag nach Dortmund reisend, ja, das ist schon überragend.
Es hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Und ja, wer das Ganze nochmal nachgucken will, gar kein Problem. Denn Nachspielzeit hat ja jetzt auch einen Instagram-Account. Also klickt euch da mal rein. Tommy und ich haben ein paar Videos geschnibbelt und gedreht von unserer Auswärtstour. Wir haben das Ganze Nachspielzeit on Tour genannt. Gibt's nochmal einen schönen Recap. Also lasst ein Like da und am besten noch ein Follow, wenn ihr noch ja, keine Follower seid.
Christian, du hast ja nur solche Situationen, wie die Hansa jetzt erlebt hat, hast du als Spieler und als Trainer schon erlebt, dass man einen ganz guten Flow hat, dann kriegt man das erste Mal, finde ich jedenfalls, das erste Mal so richtig, ich sag mal, hochdeutsch auf die Fresse, verliert 1-4, kommt wieder so ein bisschen, wird wieder so ein bisschen auf den Boden geholt. Und dann so eine Reaktion, wie bewertest du das?
Ja, man weiß immer nicht, wenn man eine Winterpause hatte, wenn man eine kurze Vorbereitung hatte, wie man halt in so eine Rückserie halt startet. Und ich glaube, das war vielleicht sogar ein dankbares Spiel gegen Stuttgart 2, um wirklich gut in die Rückrunde zu starten. Direkt mit einem Sieg, auch mit einem souveränen Sieg. Natürlich hat irgendwie jeder erwartet, dass es dann im ersten Heimspiel nach der Winterpause auch mit einem weiteren Sieg weitergeht. Da wurden sie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber sie haben jetzt eine super Reaktion gezeigt und ja, haben jetzt am Sonntag ja im Heimspiel gegen Viktoria Köln die Möglichkeit, die letzte Heimniederlage wieder wettzumachen.
Sind das nicht so Momente, wo man besonders wachsen kann als Trainer, wenn du dann als Mannschaft, beides, als Mannschaft und als Trainer, wenn du dann halt wirklich mal so einen Rückschlag erlebst und dann reagierst du gut, also die Mannschaft, alle sagen das, die Jungs, mit denen wir gesprochen haben, Daniel hat es gesagt, und sie haben es eigentlich auch schon angekündigt, dass sie jetzt in der Woche richtig Gas geben werden. Das haben sie wohl getan. Es soll auch geknallt haben, hat Nico Neidhardt uns erzählt. Und der Trainer hat sie ja auch gelobt, dass mehr Fokus war, mehr Spannung. Und dann krönst du halt diese gute Reaktion unter der Woche, krönst du am Wochenende mit dem Sieg. So. Also dann wächst doch eine Mannschaft, oder? Wie siehst du das?
Ja, im besten Fall gibt es die Reaktion schon während des Spiels. Ah, Mann. Hat häufig das Gefühl, dass es vielleicht gerade nicht so läuft, dann ist einfach wichtig, bei sich zu bleiben, vielleicht als Team während des Spiels schon enger zusammenzurücken, indem man einfach versucht, gut zu verteidigen, gerade wenn man das Gefühl hat, dass vielleicht nach vorne nicht so viel geht. Am Ende war es natürlich schon eine derbe 1-4-Niederlage, aber wie du richtig gesagt hast, war die Reaktion darauf sehr, sehr positiv und lässt mich auch für die nächsten Spiele positiv in die Zukunft blicken.
Vielleicht nochmal, Ben und ich, wir sind ja regelmäßig da und waren überrascht schon mehrfach, wie deutlich Daniel ist in seinen Pressekonferenzen oder auch in den Interviews mit uns oder den Kollegen. Und eine seiner Ansagen war ja, wenn wir die ersten drei Spiele gewinnen, dann rede ich vom Aufstieg. Vorher nehme ich das Wort nicht in den Mund. Hat es dich auch überrascht oder findest du es cool, dass der Trainer so deutlich ist, also sowohl vor der Mannschaft, wie er sagt, und dann eben auch uns gegenüber, beziehungsweise der Öffentlichkeit gegenüber?
Ich glaube tatsächlich, dass das nach dem letzten Spiel gegen Hannover aus der Emotion heraus so ein bisschen herausgesprudelt ist von ihm, dass er vielleicht so ein bisschen auch aufgrund der Fragestellung so ein bisschen dahin gedrängt wurde. Dann hat, glaube ich, Franz Pfanne ja vor der Fankurve auch noch so eine kleine Parole in diese Richtung auch gegeben. Am Ende weiß man halt nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat oder nicht. Das wird man am Ende der Saison sehen. War vielleicht jetzt auch ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit, jetzt gegen Wien Wiesbaden, dass man einfach nicht so locker durch die Liga marschieren kann, sondern dass man sich jedes Spiel, jeden Sieg auch hart arbeiten muss. Ja, man braucht in jedem Spiel 100%.
Ist ein schöner Zusatz, auch dass du es gesagt hast, vielleicht aufgrund der Fragestellung und anhand der Emotion nach diesem Hannover-Spiel, dass er diesen Satz rausgehauen hat. Aber man muss ja auch sagen, Tommy ist da ja auch ein kleiner Sack, wenn man überlegt, was er für Fragen stellt. Und vielleicht an die Community da draußen, es wäre ja nochmal eine Idee, so ein kleines Trinkspiel zu starten. Immer wenn Tommy in der Pressekonferenz sagt, da muss ich nochmal nachbohren, da könnt ihr einen heben. Also hab viel Spaß bei den nächsten Pressekonferenzen und ich sag schon mal Prost.
Ja, man muss allerdings, ich finde, man sollte dazu sagen, dass Daniel das ja wiederholt hat. Also ich sage immer Daniel, wir reden natürlich von Daniel Brinkmann, dem Trainer von Hansa Rostock. Und er hat es ja auch jetzt nach dem Spiel bei Magenta Sport, hat er gesagt, wir sind halt Hansa Rostock. Ist doch klar, dass wir gewisse Ansprüche haben. Und also ist ja nicht so, dass ihm das einmal rausgerutscht ist, sondern er hat es dann auch beim NDR, glaube ich, im Interview gesagt. Also ich nehme jetzt nicht die ganze Schuld auf mich. Und wie siehst du denn das, Ben?
Ja, also ich sehe das eigentlich ähnlich wie Rana. Ich glaube, es kann irgendwie ja für die Fans und kommt es natürlich sehr positiv rüber, mutig, und ich glaube, das ist das, was sie hören wollten oder auch immer noch wollen. Aber wenn man gerade in so einer Position, wie es so ein Trainer ist, auf den alle blicken, sowas raushaut, dann wird man natürlich auch daran gemessen. Und wenn das dann am Ende ja schief geht, dann kennen wir das ja auch aus der Pressesicht, dann wird da auch abgerechnet. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, man darf halt nicht vergessen, wo Hansa herkommt. Also sie sind im letzten Sommer aus der zweiten Liga in die dritte Liga abgestiegen, mussten einen ganz neuen Kader aufbauen. Da kann eigentlich die Erwartungshaltung nicht sofort sein, wieder aufzusteigen. Und dann hatte man im ersten Saisondrittel hatte man eine schwierigere Phase, inklusive des Trainerwechsels. Und dann war es vielleicht ein bisschen vermessen, mit diesem Spruch am Ende irgendwie rauszugehen. Mut finde ich immer irgendwie cool und gut, und er kennt seine Mannschaft, hat er dann 6-8 Wochen auch kennengelernt und dann ja auch andere Mannschaften auch beobachtet, die gegen Hansa gespielt haben. Das war dann vielleicht so der Grund dafür, weshalb er gesagt hat, ja, wir sind nicht schlechter als die ersten 4-5 Mannschaften. Wir haben jetzt nach dem letzten Spiel der Vorrunde gegen Hannover, haben wir Tuchfühlung zu den oberen Plätzen. Man muss es aber dann jede Woche oder in den ersten 3 Spielen hätte man es dann auch mit Ergebnissen widerlegen oder widerspiegeln müssen.
Das denke ich auch, ganz interessant. Nun kann man aber, glaube ich, unterm Strich sagen, mit diesen 6 Punkten aus den 3 Spielen, das war schon mal ein ganz ordentlicher Start wieder in die Rückrunde. Und
es sind 4 Punkte mehr als in der Hinrunde.
Siehst du, da kommt wieder der Statistik-Bastian raus. sehr guter, aber Einwand. Ich glaube, so kann es jetzt erstmal weitergehen. Und ja, das Dortmund-Spiel war, wie gesagt, eine gute Reaktion. Und ja, die Profis sind ja nicht das einzige Team, das jetzt wieder gestartet ist in die Pflichtspiele. Bevor wir aber den Überschwung machen, will Tommy da sicherlich nochmal was einordnen.
Genau, ich würde nochmal einmal ganz kurz, dann können wir auch gleich darüber überschwenken, wie du sagst. Aber Christian, du bist ja auch mit aufgestiegen. Wir haben das eben schon mal ganz kurz angedeutet gehabt im Vorgespräch. Und da hattest du einen Trainer, der hat es eigentlich ähnlich gemacht. So habe ich es in Erinnerung mit Frank Pagelsdorf. Und zwar zweimal, der ist ja zweimal mit Hansa aufgestiegen. Und zweimal hat er relativ deutlich, zumindest vor der Mannschaft gesagt, dass er ambitioniert ist und dass er hoch will. So ist mir das jedenfalls überliefert worden. Und da ist es ja auch gut gegangen. Und nicht, also ich meine, es geht nicht immer gut, aber ich find's einfach trotzdem gut, wenn jemand so offen und mutig ist. Und mein Gefühl war auch, dass die Mannschaft das fordert halt, dass sie einen Trainer haben, der klare Ansagen macht. Also sowohl, wie wollen sie auf dem Platz spielen, aber wie wollen sie auch sich nach außen vielleicht geben. Also das ist so mein Gefühl. Und wie hast du denn das damals erlebt unter Pagel? In der 7-8 war es, glaube ich, ne? Oder 6-7, sollen wir mal überlegen. 6-7, ne?
Ja, 6-7 war es. Ja, er war schon sehr ambitioniert, aber auch sehr, sehr fordernd. Das muss man schon sagen. Er konnte nicht verlieren. Ja, das war vielleicht sowohl eine Schwäche als auch eine Stärke von ihm. Das hat er dann der Mannschaft auch spüren lassen. Natürlich nach der überragenden Hinrunde damals mit 17 ungeschlagenen Spielen, 10 Siegen und 7 Unentschieden, ja, gab es auch denn zum Zeitpunkt der Winterpause ja keine andere Möglichkeit, als wirklich offen auch vom Aufstieg zu reden. Das hat er versucht, glaube ich, nach außen hin immer ein bisschen ruhiger werden zu lassen, aber intern war es schon ganz klar das Ziel. Und wir haben ihn und alle anderen nicht enttäuscht.
Zweimal nicht, wie gesagt, also vielleicht wiederholen sich Ereignisse, Situationen.
Gespannt in die Zukunft, wie man immer so schön macht. So, jetzt Tommy, jetzt leite doch mal über.
Jetzt deine Überleitung fortsetzen sozusagen.
Ja, genau.
Ja, wir haben das zu Beginn ja eigentlich gar nicht so richtig gesagt. Ne? Wir haben nur gesagt, dass Christian, dass du da bist, aber so richtig eingeordnet haben wir es gar nicht. Ne? Also U19-Trainer aktuell seit jetzt dritte Saison, 2,5 Jahre, ne? Wieder in Rostock und zur Bundesliga- und Zweitliga-Zeiten als Spieler schon hier gewesen. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren es 114 Bundesligaspiele.
117,
knapp daneben. Genau, und wie gesagt, seit 2,5 Jahren wieder hier, Trainer der A-Junioren. Und ihr seid auch gestartet am Wochenende in die Saison. Leider nicht so das Spiel geendet, wie du dir und alle sich das gewünscht hätten. Das Spiel ist abgebrochen worden, weil Holstein Kiel vom Platz gegangen ist. Und mit dem Vorwurf einer rassistischen Beleidigung, Aussage, wie auch immer, Anfeindung. Wie hast du das erlebt?
Was war da los, ja.
Ja, ich glaube, Vorstand Michael Mayer hat es bei euch ganz gut zusammengefasst. Wir waren auch sehr, sehr überrascht, dass der gegnerische Trainer von Holstein Kiel, das Spiel nicht fortsetzen wollte mit seiner Mannschaft. Anscheinend gab es in der ersten Halbzeit schon einen rassistischen Ausruf eines unserer Spielers, der sich dann in der zweiten Halbzeit zum Ende des Spiels anscheinend wiederholt hat. Ich sage anscheinend, weil ich es nicht weiß, ich es nicht gehört habe, keiner auf der Bank es gehört hat, der Schiedsrichter auch nicht gehört hat. Und ja, aktuell ist es ein schwebendes Verfahren. Wir wissen nicht, wie der DFB darauf reagiert. Es werden jetzt Stellungnahmen eingeholt, sowohl von Schiedsrichterseite als auch von beiden Vereinen. Michael Mayer hat ja im Nachgang schon mit Dominik Peitz von Holstein Kiel auch telefoniert. Ja, also wir hatten das Spiel bis dato im Griff, haben verdient geführt, vielleicht sogar ein bisschen schmeichelhaft für die Kieler, dass es nicht schon das ein oder andere Tor für uns mehr gegeben hätte. Und ja, es ist einfach bitter, dass es am Ende abgebrochen wurde. Ich habe mich nicht damit wohlgefühlt, der Schiedsrichter hat sich nicht damit wohlgefühlt. Ja, und die Kieler, ja, weiß ich nicht, ob die jetzt zum heutigen Zeitpunkt nochmal wieder so reagieren würden.
Ja, wie gesagt, es ist ein schwebendes Verfahren. Deswegen kann man da ja jetzt rumphilosophieren, wie man will. Man kommt eh nicht zu einem Punkt. Deswegen lass uns lieber aufs Sportliche blicken. Das war ja für euch jetzt auch der Start sozusagen wieder in die Pflichtspiele. Es ist ja nun alles ein bisschen anders da, DFB-Nachwuchsliga. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie das alles so funktioniert. Und auch wie ja, zufrieden du bist mit deinen Jungs jetzt, also nach der Vorbereitung und mit diesem ja, Start.
Ja, genau. Der DFB hat das Ligensystem reformiert im letzten Sommer. Das heißt nicht mehr Junioren-Bundesliga, sondern Junioren-Nachwuchsliga. Es waren vorher 14 Teams in einer Liga mit Auf- und Absteigern. Das haben sie gecancelt, weil sie mehr den ja, individuellen Aspekt und die Weiterentwicklung der Spieler in den Fokus rücken wollten. In der ersten Phase der Saison waren es jetzt 8 Mannschaften, wobei wir da relativ schwach gestartet sind mit 4 Punkten aus den ersten 7 Spielen, konnten aber dann in der Rückserie der Hinrunde die letzten 7 Spiele mit 15 von 21 möglichen Punkten auch super abschließen. In der Rückrundentabelle sind wir dadurch Erster geworden. In der Gesamttabelle denn leider den undankbaren 4. Platz erreicht. Die ersten 3, Union Berlin, Wolfsburg und Hamburg, die sind jetzt in der 2. Liga Phase A und spielen Richtung Deutsche Meisterschaft. Und wir sind in der Liga Phase B ja, und haben leider Gottes nicht die Teams zugelost bekommen, die ich mir gewünscht hätte. Mit Holstein Kiel auch eine Mannschaft dabei, die wir in der Hinrunde schon hatten, gegen die wir da schon 2-mal gespielt haben. Jetzt spielen wir gegen Holstein Kiel und auch gegen Berliner AK nochmal wieder 2-mal in der Rückserie. Wurden dann mit Eintracht Norderstedt und Blumenthaler SV aus der A-Jugend Regionalliga Nord 2 weitere Nicht-NLZ-Teams zugelost. Und nur mit Meppen und Braunschweig 2 Mannschaften, die wir ja auf Augenhöhe dann begegnen werden. Und ja, ist ein bisschen schade auch für die Jungs, weil denen effektiv halt Spiele gegen Hertha BSC, RB Leipzig, Dynamo Dresden, Werder Bremen, Hannover 96 fehlen, die natürlich immer eine große Herausforderung für die U19 ist. Ja, und diese 10 Spiele, Hin- und Rückspiele, die fehlen uns jetzt aktuell und deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ja, es ist cool, dass man mal was anderes probiert, aber ich glaube, es ist noch nicht zu Ende gedacht.
Das heißt, wenn man sich jetzt in dieser B-Liga da durchsetzt und am Ende ja nach den Spielen da oben steht, dann hat man einen Blumentopf gewonnen oder wie, was ist dann am Ende der Anspruch? Qualifiziert man sich denn für irgendwas anderes oder geht es nächstes Jahr einfach wieder ganz normal los?
Nee, tatsächlich qualifizieren sich die ersten beiden Teams in der Liga B für den DFB-Pokal direkt, sodass man nicht über den Landespokal denn sich qualifizieren muss. Dementsprechend wird die Teilnehmerzahl des DFB-Pokals auch verdoppelt in der kommenden Saison. Das ist natürlich schon auch irgendwie ein Anreiz. Ich glaube, die Nicht-NLZ-Teams müssen jetzt in der Liga B mindestens Vierter werden, um denn sich für die Nachwuchsliga im kommenden Jahr zu qualifizieren. Und die NLZ-Teams sind ja sowieso weiterhin gesetzt.
Ja, ich habe erstmal meinen Laptop wieder aufgeweckt hier aus dem Schlafmodus. Und Christian, du hast ja schon gesagt, ihr wart bestes Rückrundenteam. Und da muss man ja sagen, ihr wart das eben vor Wolfsburg, Union, HSV, die du genannt hast, die da jetzt mitspielen um die deutsche Meisterschaft. Und vorm HSV zum Beispiel sogar 6 Punkte. Also da versteht man vielleicht den Ärger dann umso mehr. Und du hast es im Dezember, glaube ich, hatten wir das Gespräch geführt und so ein bisschen auf eure Runde geguckt. Da hast du das gesagt, dass das ja ein bisschen bedauerlich ist und diese Highlight-Spiele jetzt verloren gehen. Aber ihr habt ja irgendwie einen Weg gefunden, jetzt trotzdem zumindest mal die Top-Talente zu fördern, indem jetzt noch mehr schon nach oben aufgerückt sind, teilweise zu den Profis sogar mit Fiete oder eben zu U23, wo Luca jetzt vermehrt spielen soll. Dafür hast du jetzt auch gegen Kiel einige B-Junioren auch in der Startelf teilweise gehabt. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie ihr da jetzt vorgeht?
Man muss dazu vielleicht noch sagen, Tommy redet von Fiete Bock und Luca Stolt. Er sagt ja immer gern die Vornamen, damit alle Bescheid wissen.
Ja, zur Einordnung vielleicht vorweg. Es ist immer eine große Herausforderung, in der U19 die beiden Jahrgänge dann zusammenzubringen. Ja, die U17 von uns in der letzten Saison hat leider nur auf B-Jugend-Regionalliga-Niveau gespielt. Und bis sie sich dann an die A-Junioren angepasst haben, sowohl körperlich als auch von der Intensität her, dauert es leider immer ein bisschen. Und das war jetzt wieder in den ersten Spielen ganz, ganz deutlich zu sehen. Ich versuche immer die besten Jungs auf den Platz zu bringen. Da ist mir am Ende das Alter oder der Jahrgang egal. Wie du jetzt richtig gesagt hast, sind jetzt Fiete Bock und auch Hermann Schwarz in der kompletten Vorbereitung der Profis schon oben dabei gewesen. Was natürlich schon auch eine Auszeichnung für uns alle ist, ja, nicht nur für mich als U19-Trainer, sondern es haben ganz, ganz viele andere Trainer in den vergangenen Jahren auch mit den Jungs schon zusammengearbeitet und die haben auch ihren Anteil daran. Also ich hefte mir das nicht nur selber an, wobei ich natürlich schon weiß, dass ich immer versuche, irgendwie mehr über die Jungs halt ranzukommen, als mich vielleicht auch an Ergebnissen messen zu lassen, auch Teamleistung ist mir schon auch wichtig, aber am Ende zählt halt die individuelle Entwicklung der Spieler. Wir haben zusätzlich jetzt insgesamt 6 Spieler, die ab der Winterpause bei der U23 mittrainieren. Ich habe dann schon vor der Winterpause mit Finole Lang und Felix Sproges 2 Jungs aus der U17 hochgezogen, weil ich das Gefühl hatte, dass sie körperlich schon auf jeden Fall U19 spielen können und auch mithalten können. Und jetzt am Wochenende gegen Kiel habe ich Finole Lang von Beginn an spielen lassen. Felix Sproges ist zur Halbzeit eingewechselt worden. Und aufgrund der Torhüter-Situation, die beide leider gesperrt waren, habe ich dann Darian Bär auch aus der U17 spielen lassen. Also ich glaube, da sind wir insgesamt als Verein auf einem sehr, sehr guten Weg. Und auch was am Ende denn den Übergang angeht, glaube ich schon, dass wir im letzten halben Jahr vieles, vieles richtig gemacht haben.
Ja, Felix Sproges hast du angesprochen, der hat dann auch ein Tor gleich gemacht. Ich weiß nicht, dein erstes Spiel war es nicht. Ich glaube, du hast ihn in der Hinrunde auch schon 1-2 Mal eingesetzt, ne? Aber bestätigt ja so ein bisschen den Weg. Und ja, Fiete Bock habt ihr jetzt beide schon mit Vor- und Zunamen angesprochen.
Der Shootingstar.
Genau, der hat ja auch ganz viel Lob bekommen von den Mitspielern. Also Franz, haben wir gesagt vorhin, war auch hier zu Gast im Podcast und Franz Pfanne, der war dann ganz überrascht, dass es noch ein junger Jahrgang ist und oh Gott, dann ist es ja ein totales Juwel und der ist ja so einen schnellen haben wir nicht. Und vielleicht kannst du nochmal zu Fiete ein bisschen mehr sagen. Wie siehst du seine Entwicklung? Welches Potenzial siehst du noch in ihm? Und vielleicht auch, ich weiß, ihr habt ja immer noch relativ viel Kontakt. Wie läuft der Austausch jetzt dann auch noch mit zwischen dir und ihm?
Ja, ich habe Fiete ja letztes Jahr im Winter als U17-Spieler auch schon zur U19 hochgezogen. Damals so ein bisschen aus der Not heraus, dass Luis Labens dann auch U23 schon spielen sollte. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass Fiete ein riesiges Potenzial hat. Nicht nur aufgrund seiner Schnelligkeit, die schon herausragend ist, sondern aufgrund seiner Leichtigkeit, aufgrund seiner teilweise Beidfüßigkeit, war da schon irgendwie ein prägendes Element auch in den ersten Trainingswochen. Und er hat dann zu Beginn der Rückrunde sofort mein Vertrauen auch bekommen und hat das, glaube ich, in jedem Spiel auch gerechtfertigt und auch mit Leistung zurückgezahlt. Man hat ihm dann schon jetzt im Sommer angemerkt, dass ihm so ein bisschen die Leichtigkeit abhanden gekommen ist, dass er vielleicht auch die Erwartung an ihn schon ein bisschen auch höher wird. Und das bestätigt sich jetzt aktuell auch. Ich versuche regelmäßig die Trainingseinheiten auch zu beobachten, damit ich meine Jungs natürlich auch feedbacken kann. Das ist mir schon wichtig, dass ich nicht immer nur vom Trainerteam der Profis auch höre, wie sich die Jungs machen, sondern dass ich mir ein persönliches Bild auch hole und dann auch regelmäßig mit den Jungs im Austausch bin. Und bei Fiete fand ich, er hat vor der Winterpause bei den Profis ja schon auf sich aufmerksam gemacht und wurde dann auch mit dem Kaderplatz belohnt. Und jetzt nach der Winterpause in 2 von 3 Spielen auch zu Kurzeinsätzen zu kommen, ist natürlich für den Jungen überragend. Aber der Junge ist erst 17 geworden im September. Und das darf man einfach nicht vergessen. Dementsprechend darf die Erwartungshaltung auch nicht zu hoch werden. Ich glaube, dass er sich aktuell einen Tick zu sehr unter Druck setzt und ihm dadurch die Leichtigkeit einfach ein bisschen abhanden kommt. Vielleicht tut ihm das Lob der Kollegen auch nicht so gut. Ist halt alles neu für den, für die Familie alles neu. Und ja, wenn wir nicht persönlich auch nach den Trainingseinheiten den Kontakt haben, versucht er mich dann auch immer abends mal anzurufen und mal zu fragen, wie ich es gesehen habe. Oder er schildert mir dann seine Eindrücke. Was ganz lustig war, jetzt vor dem ersten Spiel in Stuttgart rief er mich abends um 9:30 an. Da bin ich rangegangen und habe gesagt, Fiete, willst du gute Nacht sagen? Weil ich natürlich wusste, dass er im Kader ist, aber er wollte mir einfach diese Nachricht auch nochmal überbringen. Und ja, er wurde dann halt mit seinem ersten Einsatz auch belohnt und konnte da, glaube ich, auch schon auch in den paar Minuten zeigen, was in ihm steckt.
Ja, mit 17 Jahren, wir haben es gerade angesprochen, im September erst Geburtstag gehabt. Ist er jetzt aktuell der jüngste Debütant im Trikot der Kogge. Ja, das macht auf jeden Fall erstmal Eindruck. Und ich fand auch, gerade auch in dem Vorbereitungsspiel, vor allem gegen Phoenix Lübeck, hat man gesehen, was der Junge für eine Qualität hat. Und ich finde persönlich auch, dass es ja seine Spielweise, dieses schnelle, wendige, diese enge Ballführung, dieses Marschieren, vielleicht auch noch so ein bisschen gefehlt hat im Team der Profis.
Ja, man muss dann natürlich immer sich die Systematik auch anschauen, wie jetzt Hansa aktuell spielt mit Dreier-Fünferkette, mit nur einem nominellen Stürmer, 2 Zehnern dahinter. Bei mir hat er häufig im 4-3-3 rechts oder links außen gespielt. Die Position gibt es halt aktuell bei Hansa nicht, aber ich glaube, dass Fiete einfach ein Element mit in die Mannschaft bringt, der Profis, ja, was halt so noch vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Und ich glaube, so dieses Erfrischende, Unbekümmerte, das kann dann auch schon mal ein Vorteil sein, auch vielleicht zum Ende des Spiels, wenn es vielleicht ein bisschen enger ist, wenn man vielleicht dann auch nochmal von Dreier- auf Viererkette wieder umstellt, dann vielleicht mit einem doppelt besetzten Flügeln spielt. Ich glaube schon, dass das Fiete auch zugutekommen kann. Und ja, aber der Junge, der ist Pleatsch, wie ich Hamburger sage, der kann sich überall zurechtfinden. Also, dass er in die Offensive gehört, das weiß, glaube ich, jeder. Und er versucht, seine Aufgabe bestmöglich umzusetzen, egal ob als zweiter Stürmer, als Schienenspieler oder als Zehner. Der Junge gibt immer Gas und das ist das, was ich von den Jungs auch erwarte, wenn sie zu den Profis hochkommen. Dass sie Gas geben, dass sie auch Fehler machen dürfen, weil auch die gestandenen Profis machen Fehler. Und das ist ganz wichtig, dass sie davor keine Angst haben.
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Du hast ja gesagt, was da, worauf es ankommt und was vielleicht noch auch wichtig ist, was ich jedenfalls sehe und auch höre, dass Widerstandsfähigkeit, ne? Dass man, also man geht dann auch mal zu Boden, weil, also und das ist ja ganz offensichtlich, dass er körperlich dann noch nicht so weit ist wie andere, aber er jammert da nicht rum, sondern er steht dann auf und rennt hinterher und er probiert es beim nächsten Mal wieder, während andere dann vielleicht mal Schwanz anziehen und Gott, das hat mir wehgetan und beim nächsten Mal geht man da nicht mehr hin. Das macht er und was, glaube ich, auch extrem wichtig ist, dass man als junger Spieler, wenn man da aufrückt im Profibereich und das, auch das hast du ja erlebt, dass man ein gutes Elternhaus hat und geerdet ist. Und ich glaube, das ist da auch gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal das nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen, dass man als junger Spieler bei den Profis mittrainieren darf am Anfang, sondern sich immer wieder vor Augen führen, wo man herkommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Fiete ist regelmäßig auch bei den Trainingseinheiten der U19 dabei, setzt sich in die Kabine und labert Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ein anderer Spieler, der auch immer mal oben trainiert, der sagt mir, ich bin bei jedem Training total aufgeregt. So, und Ja, aber das ist doch noch eine super Eigenschaft, weil man das nicht als Selbstverständlichkeit ansieht, sondern da jeden Tag mit Freude auch rüberläuft, dann mit zitternden Händen den Code vor der Tür eingibt, um halt in die Kabine zu kommen. Und nach dem Training einfach ein Lob von Trainer oder Mitspielern zu bekommen, ja, das ist doch, also da kriege ich jetzt Gänsehaut, wirklich, weil das ist doch das, wofür wir diesen Sport machen, diesen Antrieb zu haben, auch eines Nachwuchsleistungszentrums. Ja, wir wollen Spieler entwickeln, wir wollen sie nach oben bekommen. Und im besten Fall halt im Ostseestadion spielen sehen.
Sehr cool. Jetzt haben wir, ja, also ist fast ein Schlusswort, aber bei Bissenzeit haben wir noch ein paar Themen. Christian, vielleicht kannst du mal, jetzt haben wir viel über die Jungs gesprochen, aber wie läuft denn der Austausch zwischen euch Trainern? Da ist ja Markus so ein bisschen der, ich weiß nicht mehr genau, wie die Funktion genannt wird, aber er vermittelt so zwischen Profiteams, Profiteam U23 und A-Junioren, koordiniert das alles so ein bisschen. Und ist ja auch ein guter Bekannter von dir. Also Markus Rahmenhorst, sorry, wieder vergessen. Markus Rahmenhorst, der Co-Trainer der Profis.
Genau, er ist mit mir und Uwe Speidel für den Übergangsbereich zuständig. Uwe und ich eher aus der Nachwuchssicht und Markus dann aus der Profisicht. Wir haben einen regelmäßigen Austausch. Jeden Donnerstag treffen wir uns drei und sprechen über das kommende Wochenende. Teilweise dann auch über die vergangenen Trainingseinheiten, wenn Spieler aus U19, U23 auch mittrainiert haben. Und ja, wir versuchen einfach im Sinne der Jungs eine super Lösung zu finden, dass die Jungs auf viel Spielzeit am Wochenende kommen. Weil das ist das Entscheidende, dass sie natürlich im besten Fall bei den Profis trainieren. Aber den Jungs bringt es am meisten, wenn sie am Wochenende einen Wettkampf haben, auf dem Platz stehen und um ein Ergebnis spielen. Und darüber sprechen wir jeden Donnerstag, da sind wir auch immer jetzt nicht im Streit, aber schon diskutieren kontrovers, was für den einzelnen Spieler am besten und am wichtigsten ist. Auch je nachdem, wer wann gegen wen spielt. Häufig ist ja so, dass die Profis Samstag spielen, die U23 Sonntag, die A-Jugend am Samstag auch. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, da ein Konstrukt zu finden, dass alle am Ende auch zufrieden sind. Aber der Austausch natürlich von Markus und mir, du hast es angesprochen, wir haben in der dritten Herren beim HSV auch gemeinsam diese Mannschaft auch betreut, mit Spielern wie Marcel Janssen und Piotr Trochowski damals noch. War auch eine ganz spannende Zeit. Wir kannten uns vorher nicht, obwohl wir beide in Hamburg nur gefühlt 1,5 Kilometer auseinander wohnen, sind wir uns vorher nie begegnet. Und der Austausch war von Anfang an sehr, sehr gut und sehr, sehr offen. Sind beide in dieser Rolle als Doppelfunktion sehr gut aufgegangen. Und es hat mir ermöglicht, dann auch die Pro-Lizenz zu machen, weil da die Voraussetzung zum damaligen Zeitpunkt war, mindestens einjährige Tätigkeit als Cheftrainer. Und dadurch, dass wir das gemeinsam gemacht haben, konnte ich dann die Pro-Lizenz auch erlangen.
Sehr cool, das war mir noch nicht bekannt. Interessant. Und vielleicht kannst du noch mal so. Also das ist erstmal ja nicht grundsätzlich neu, dass es so einen Austausch gibt. Der hatte unter Vorgängern von Daniel Brinkmann, ich sage jetzt mal keine Namen, gab es da auch immer mal Schwierigkeiten. Dann war das erst so spät und dann mussten teilweise Spieler nachreisen, weil die Kadersituation so spät geklärt wurde. Wollen wir jetzt mal nicht irgendwie nachtreten oder so. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, wie das jetzt zwischen euch auch menschlich so läuft, weil man hat schon das Gefühl, dass ihr so irgendwie alle so eine Wellenlänge seid, dass ihr so, sag mal, so nehmen wir euch wahr. Also Daniel Brinkmann ist so ein eher lockerer, eloquenter Typ. Das würde ich auch sagen, gilt für dich. Und vor allem dann Markus und Simon, als die dann da Interimstrainer waren. Also die haben ja auch die Fans begeistert bei ihren Pressekonferenzen, wie die sich da gegeben haben, was sie da erzählt haben und wie sie halt einfach alle mitgenommen haben und vielleicht auch diese Euphorie dann nach dem Aus von Bernd Hollerbach entfacht haben. Wie nimmst du euch und die anderen, deine Kollegen sozusagen wahr?
Ja, ich glaube, man muss schon zwischen Profibereich und Nachwuchsbereich unterscheiden. Im Profibereich geht es am Wochenende darum, Ergebnisse einzufahren, um möglichst weit oben in der Tabelle zu stehen und vielleicht die gesetzten Ziele auch zu erreichen. Im Nachwuchsbereich geht es natürlich auch um Ergebnisse, aber da geht es viel, viel mehr darum, die einzelnen Jungs halt voranzubringen. Und deswegen ist der Austausch unheimlich wichtig, den wir donnerstags immer haben. Der aber auch nicht leicht ist, weil natürlich auch am Samstag junge Spieler im Kader der Profimannschaft stehen, die dann eventuell noch am Sonntag bei der U23 spielen. Also es gibt schon eine grobe Tendenz am Donnerstag, wer wo spielen könnte. Aber die letzte Entscheidung fällt erst nach dem Spiel am Samstag der Profis. Und das ist so immer diese Herausforderung, die am Ende dann Markus hat und dann auch Uwe dann in dem Fall mitteilt als U23-Trainer. Und Uwe ist dann immer kurzfristig am Basteln, wie er denn die Mannschaft so formen kann, dass er natürlich die Jungs von den Profis irgendwie vernünftig einbaut, als auch natürlich seine Jungs in Anführungsstrichen zufriedenstellt, dass die auch auf maximale Spielzeit kommen.
Ja, nachvollziehbar. Wir machen das, ist zwar nur Verbandsliga, aber in Güstrow ähnlich. Und da bin ich dann der dann vermittelt sozusagen zwischen den Trainern. Wir haben ein paar Regeln aufgestellt, dass es leichter ist und man eine Orientierung hat. Aber trotzdem ist ja normal, wo Menschen aufeinandertreffen und wo es dann solche Diskussionen gibt, die einen natürlich auch weiterbringen, wenn man nicht immer einer Meinung ist. Aber ja, nicht immer so einfach.
Du hast es schon angesprochen, UEFA Pro Lizenz. Du bist Inhaber, sprich du hast die höchste Trainerlizenz. Aktuell bist du ja bei der U19 aktiv. Wie soll es denn für dich persönlich weitergehen? Was sind deine Ziele mit dem FC Hansa, aber vielleicht auch persönlich?
Da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, weil ich vor meiner Zeit bei Hansa ja 7 Jahre beim HSV im Nachwuchs auch war. Dort als Individualtrainer, Techniktrainer gearbeitet habe und teilweise auch als Co-Trainer der U21. Und da habe ich schon gemerkt, nach der aktiven Karriere, dass das was sein könnte, was mich irgendwie packt und was ich vielleicht auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte auch machen möchte. Und dann hat sich halt vor 2,5 Jahren, glaube ich im April, irgendwie die Möglichkeit ergeben, mal mit Pieke und Martin Piekenhagen und Paul Beinlich sich mal zu unterhalten, sich auszutauschen, weil zum damaligen Zeitpunkt noch nicht sicher war, was Uwe Ehlers möchte, ob der weiterhin U19-Trainer bleibt und Co-Trainer der Profis oder ob er nur eine der beiden Funktionen ausüben möchte in Zukunft. Und dann haben wir da ein ganz offenes, cooles Gespräch gehabt und ja, glaube ich, 3 Wochen später, dann kam der Rückruf von Paule und fragte mich, ob ich mir das nach wie vor vorstellen könnte. Mein Vertrag beim HSV ist ausgelaufen. Man hat mir da leider nie die Chance gegeben auf ein eigenes Team im Nachwuchs, was ich nach wie vor irgendwie bedauere, weil ich die Chance, glaube ich, auch in 7 Jahren mir erarbeitet habe und es leider nie dazu kam. Aber auch bei Hansa Rostock musste ich halt nicht lange überlegen, weil ich ja auch eine Vergangenheit als Spieler hier hatte. Glaube ich auch keine unerfolgreiche. Und also es war mir relativ schnell klar, dass ich das machen möchte. Auch mit dem Wissen, dass es natürlich deutlich kleiner zugeht als beim HSV. Aber das war mir bewusst und ich bin da ganz unbekümmert an die Sache rangegangen. Wollte im Vorfeld keinen der Jungs auch persönlich kennenlernen, wollte mir einen persönlichen Eindruck machen und dann entscheiden, ob ich mit der Mannschaft, die man mir praktisch vorgesetzt hat, auch in die Saison gehe oder ob man vielleicht auch noch 1, 2 Veränderungen vornehmen muss.
Ja, wir haben jetzt über den HSV gesprochen. Vorhin wurde auch schon mal noch ein anderer Hamburger Verein erwähnt mit dem FC St. Pauli. Da sind sicherlich ganz viele Hansa-Fans und Anhänger jetzt froh, dass du wieder hier gelandet bist, weg von den Hamburger Clubs. Du bist aktuell 45 Jahre alt. Wie sieht's denn aus? Wo soll es noch für dich hingehen? Aktuell trainierst du die U19. Hast du auch Lust, dann irgendwann vielleicht den nächsten Schritt, wenn man es so nennen kann, zu wagen und eine Herrenmannschaft zu übernehmen und dann auch eher im Profigeschäft?
Ich würde mal, Christian, bevor du antwortest, würde ich noch mal ganz kurz einordnen. Also Paul Beinlich, Stefan Paul Beinlich, war zu der Zeit Nachwuchsleiter und Martin Piekenhagen war Manager bei Hansa, als du geholt wurdest. Und mit beiden hattest du zusammengespielt, mit Paul bei Hansa in der Aufstiegssaison und dann Bundesliga und mit Pieke beim HSV, richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Mit Paul auch beim HSV.
Mit Paul auch noch beim HSV, also gute, enge Verknüpfung gehabt.
Ja, gute, enge Verknüpfung. Man verliert sich so ein bisschen aus den Augen. Ist wirklich so, dass man mit den wenigsten Mannschaftskollegen aus den verschiedensten Vereinen tatsächlich noch regelmäßig Kontakt hat. Aber wenn man sich sieht, kann man sich auf Augenhöhe begegnen und auch locker, flockig schnacken. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich selber auch immer in den Spiegel schauen kann und jetzt nicht irgendwie schmutzige Wäsche wasche oder böses Blut vergieße. So, nee, das ist mir schon wichtig, dass ich, glaube ich, zu allen meiner Mitspieler ein vernünftiges Verhältnis auch hatte. Ja, und zu deiner Frage zurück, Ben. Ich kann es dir nicht hundertprozentig beantworten. Also ich fühle mich aktuell in der Rolle im Nachwuchs total wohl. Ich gehe da total auf. Ich merke, dass meine Arbeit auch Anerkennung findet, dass ich Spieler entwickeln kann, die dann den nächsten Schritt frühzeitig Richtung U23 machen oder sogar, wie jetzt Fiete Bock, dauerhaft zu den Profis. Das ist auch ein total spannendes Themengebiet, wo ich mich gerade befinde. Deswegen, ich kann es nicht mit Ja oder Nein beantworten, ob ich Profitrainer werden will, weil ich natürlich auch gesehen habe, was auch Profi sein bedeutet. Auch zu meiner aktiven Zeit, jetzt, wenn ich mal an meine letzten Stunden bei Hansa Rostock denke, wo man mir gesagt hat, dass man ab der Rückserie nicht mehr mit mir plant. Das war damals schon ein harter Schlag für mich und als Trainer kann es ja durchaus schneller gehen und da zählen Verträge ja nicht so wie als Spieler.
Ja, dann vielleicht mal anders gefragt. Es gab ja nun die Situation, dass es sportlich nicht ganz lief bei den Profis in dieser Saison. Bernd Hollerbach, der vorherige Trainer, wurde dann freigestellt. Es wurde eine Interimslösung gesucht. Es war erstmal unklar, wer macht das. Am Ende waren es ja dann die Co-Trainer Simon Pesch und Markus Rabenhorst. Aber als du davon erfahren hast, haben da vielleicht auch trotzdem irgendwie dann ein bisschen die Finger gekribbelt, wo du gesagt hast, oh, vielleicht zwei Spiele mal reinschnuppern, da hätte ich schon Bock drauf gehabt.
Ja, man sieht es ja jetzt an Mike Tullberg, der 3 Spiele bei Borussia Dortmund auch interimsmäßig Trainer war, wie schnell das halt gehen kann, dass man vielleicht auch ein bisschen Eindruck macht. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, ob ich vielleicht mal die Chance bekomme. Da haben wir aber ein ganz offenes und ehrliches Gespräch mit Amir Chapuzadeh und auch Julius Ohnesorge geführt, im Beisein von Michael Mayer und Uwe Ehlers. Die mir dann erklärt haben, wieso, weshalb, warum sie sich jetzt für eine andere Lösung entscheiden werden. Natürlich hätte ich es mir vorstellen können und vielleicht auch vorstellen können, das interimsmäßig zu machen über 2 Spiele, über die Spiele bis zur Winterpause. Aber es sollte nicht sein, aber die Chance kommt vielleicht noch.
Ja, guter Satz jetzt, um für Tommy weiterzumachen.
Ja, also erstmal würde ich auch nochmal wieder kurz einordnen. Also Julius Ohnesorge ist der technische Direktor aktuell bei Hansa, Amir Chapuzadeh der Sportchef. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die da sich nicht ganz so auskennen. Michael Mayer, Vorstand Nachwuchs und Uwe Ehlers, muss ich ja selbst kurz überlegen, wie ist der Titel da?
NLZ-Leiter,
also Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Christian, du hast es eben schon selbst angesprochen, dann vielleicht mal wieder ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, auf deine Spielerkarriere zu gucken, den vielleicht, wahrscheinlich sogar vielleicht schlimmsten Moment deiner Karriere, der das damals war, im Dezember 2008.
Ja, schlimmste weiß ich gar nicht. Also ich wurde ja auch beim 1. FC Köln, bevor ich dann zu Hansa gewechselt bin, hat man mir auch relativ spät erst mitgeteilt, dass der Vertrag über den Sommer hinaus nicht verlängert wird. Das war zum damaligen Zeitpunkt halt auch für mich ein Schlag ins Gesicht. Auch mit dem Wissen, dass ich in der Rückserie bei Köln auch wenig Einsatzminuten hatte in der ersten Liga. Aber ich hatte schon gehofft, dass ich vielleicht auch für den Neuanfang denn in der zweiten Liga auch dazugehören könnte. Und es war 2006, es war wirklich eine harte Phase für mich, weil die WM in Deutschland lief. Ich aber zwischen den Stühlen stand und nicht wusste, wie es für mich persönlich weitergeht und ich mich nicht so richtig auf die WM auch freuen konnte und ich habe dann in der Sommerpause bei 1860 München auch eine Woche mittrainiert, die auch Interesse bekundet hatten. Dann hatten die aber irgendwie finanzielle Probleme mit der Allianz Arena, mit dem Bayern München 1860, Catering und konnten zu dem Zeitpunkt keine Spieler verpflichten und Frank Pagelsdorf, der Hansa-Trainer war und mich damals zum HSV auch gelotst hat, den hatte ich mal kontaktiert und gefragt, ob ich bei Hansa mal anfangen könnte zu trainieren, um mich fit zu halten. Pagel und auch, glaube ich, einige Spieler haben relativ schnell gemerkt, dass ich der Mannschaft auch weiterhelfen könnte. Und so haben wir uns dann relativ schnell auch geeinigt und ich wurde Teil von Hansa Rostock.
Dann mache ich jetzt mal den Tommy Bastian und würde nochmal einordnen. Also wie gesagt, es ging ja, du bist Hamburger Jung, Altona 93 in der Jugend, dann bei St. Pauli gewesen, dann zum HSV gegangen und dann waren wir schon beim ersten FC Köln, wie du es gerade gesagt hast. Und dann ging es ja bei Hansa los. Ja, vielleicht kannst du mal einordnen. Pagelsdorf hatte ich dann hier nach Rostock gelotst. Wie war deine Zeit als Spieler beim FC Hansa?
Ja, vielleicht noch ganz kurz, auch wenn wir die Einordnung machen, weil Christian, du hast auch angesprochen, die Nationalmannschaft, dass du da, das Sommermärchen ist ja hinlänglich bekannt, gibt den Kinofilm und du hast gesagt, du konntest da nicht so richtig mitfiebern, weil du eben vorher fünfmal auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hast und vielleicht ein bisschen gehofft hast, dass du dabei bist und dann lief es nicht so. Oder wie kannst du da nochmal kurz das einordnen, selbst einordnen?
Nee, 2006 war leider meine Nationalmannschaftskarriere schon beendet, auch wenn ich da noch nicht so alt war. Nee, also 2004 musste ich leider verletzungsbedingt die Europameisterschaft sausen lassen. Ich bin nominiert gewesen und auch zum Treffpunkt der Nationalmannschaft gereist, in der Nähe von Freiburg. Dann hat mich Müller-Wohlfahrt, der Nazio-Doc, hat mich da nochmal untersucht und mir relativ schnell mitgeteilt, dass es bis zum Start der Euro nichts werden wird, dass ich da nicht 100% fit sein werde. Ich hatte es natürlich gehofft und ich glaube auch, dass ich damals eine gute Möglichkeit gehabt hätte zu spielen, auch wenn die Euro an sich nicht so wirklich glücklich lief. Danach kam ja auch der Wechsel des Nationaltrainers. Völler-Skibbe war es ja bei mir damals und dann glaube ich zu Jürgen Klinsmann. Und dann habe ich da keine Berücksichtigung mehr gefunden.
Ja, war es dann so ein bisschen die Gesamtsituation dann, ne? Also Nationalmannschaft raus und mit, also so ein Aus ist ja auch extrem bitter und dann eben auch lief es eben in der Bundesliga dann nicht so. Und deshalb hat dir dann so ein bisschen die Fußballfreude wahrscheinlich dann 2-6 gefehlt.
Ja, diese Ungewissheit einfach, so nicht zu wissen, wie es sportlich weitergeht. So, ob es weiterhin erste Liga-Fußball wird, ob es Zweitliga-Fußball wird, ob es vielleicht Drittliga-Fußball wird. Das weiß man halt immer nicht. Und wenn man halt im letzten halben Jahr in Köln zweimal eingewechselt wurde, ja, dann stehen die Vereine nicht Schlange und wollen einen verpflichten. Und deshalb war das eine extrem schwierige Situation auch für mich und natürlich auch für meine Familie. Wir sind dann erstmal wieder nach Hamburg zurückgezogen und ja, haben dann einfach darauf gewartet, dass bis sich mal jemand meldet und vielleicht Interesse bekundet, dass man vielleicht Gespräche führen kann mit Vereinen, mit Verantwortlichen, mit Trainern. Es hat leider nicht so stattgefunden, wie ich es mir auch gewünscht hätte. Und dementsprechend war ich natürlich heilfroh, dass Pagel mir bei Hansa die Möglichkeit gegeben hat, erstmal vorzutrainieren. Aber da auch eine lustige Anekdote zu. Montags habe ich, glaube ich, mittrainiert bei Hansa. Am Donnerstag hat mich Pagel gefragt, ob ich nicht mit ihm abends in Warnemünde essen gehen möchte und haben uns dann verabredet und ich war total aufgeregt und habe mir einigermaßen schicke Klamotten angezogen. Und wie wir uns vor dem Hotel Neptun getroffen haben, kam Pagel mit einer kurzen Hose und einem Hawaii-Hemd an. Und da war ich schon echt, es war schon echt eine kuriose Situation. Aber das Essen an sich war natürlich sehr, sehr positiv, weil er mir da schon mitgeteilt hat, dass wenn wir uns finanziell einigen, dass es auch klappen wird. Und ich hatte in der kurzen Zeit der 3 Tage schon irgendwie das Gefühl, dass ich der Mannschaft auch helfen könnte, dass ein guter Team-Spirit auch in der kurzen Zeit schon vorhanden war. Und am Ende haben wir es ja gut über die Bühne gebracht mit dem Aufstieg.
Ja, von 2006 bis Januar 2009 war denn deine Zeit beim FCH. Wie würdest du die einschätzen? Wie hast du Rostock und den FC Hansa damals wahrgenommen? Und was ist dir vielleicht besonders im Kopf geblieben?
Ja, besonders im Kopf geblieben ist mir tatsächlich der erste Nachmittag nach dem ersten Training bei Hansa, weil wir da mit einigen Jungs nach Nienhagen gefahren sind und da noch ein bisschen am Strand gechillt haben. Ich glaube, es waren irgendwie 28 oder 30 Grad. Und da habe ich gedacht, arbeiten, wo andere Urlaub machen, das könnte passen.
Ja, das glaube ich. Gut, dass du im Sommer hergekommen bist.
Ja, auf alle Fälle, das war auch eine coole Zeit mit dem Aufstieg. Und dann lief es ja in der Bundesliga auch lange Zeit gar nicht so schlecht. Auf alle Fälle seid ihr aufgestiegen dann in dem zweiten Jahr, ne, in dem zweiten Zweitligajahr. Ja, müsste es dann für Hansa gewesen sein, aber dein erstes. Und das war dann Hansas letzte Bundesliga-Saison. Wie hast du die erlebt dann, 7-8, ehe es dann eben zu diesem unrühmlichen Ende kam?
Ja, erstmal vielleicht zur Aufstiegssaison, auch wenn ich mit dem schönsten Moment vielleicht enden darf gleich. Ich glaube, das legendäre 4-4 in Karlsruhe, das ist irgendwie allen Fans im Gedächtnis geblieben. Mir natürlich auch. Kriege ich jetzt nach wie vor Gänsehaut, wenn irgendeiner meiner Kumpels oder vielleicht sogar meiner Spieler aktuell das Video mal auf YouTube rauskramt und ja, dann einfach den Zusammenschnitt nochmal sieht. Ja, es war einfach gigantisch. So 3-0 zur Pause zurückzuliegen. Ich glaube, keiner hat mehr einen Pfifferling auf uns gewettet. Dann Anschlusstreffer zum 3-1 mit direkten 4-1 für Karlsruhe, um am Ende dann tatsächlich noch 4-4 zu spielen. Mit schon ein super Tor von mir und, glaube ich, auch eine richtig guten Vorlage auf Giorgio Cetkovic zum 4-4. Und ja, das Ende bei Hansa war extrem bitter, weil ich mich hier extrem wohlgefühlt habe. Auch wir als Familie uns extrem wohlgefühlt haben. Und ich ja nach wie vor nicht so richtig nachvollziehen kann, warum Dieter Eils, der damalige Trainer, diese Entscheidung getroffen hat. Weil ich glaube, dass ich immer noch gut genug gewesen wäre, um der Mannschaft halt auch auf dem Platz zu helfen und nicht vielleicht nur als Nummer 14, 15, 16. Aber so ist das leider im Fußball und ich hätte natürlich meinen Vertrag auch aussetzen können, aber ich war fit und ja, war dann froh, dass Greuther Fürth zu dem Zeitpunkt auch einen Außenbahnspieler für die linke Seite gesucht hat und dann der Wechsel im Winter über die Bühne gegangen ist.
Ja, die Chance würde ich dann gleich mal nutzen und mal einen kurzen Einblick in den Kurs der Kogge geben. Das ist nämlich der Hansa-Newsletter der Ostsee-Zeitung. Den gibt es einmal wöchentlich kostenlos. Braucht ihr euch einfach nur anmelden, E-Mail-Adresse, habt ganz viele coole Sachen dabei, könnt eine Aufstellung selbst hinknallen und sagen, ey, Daniel Brinkmann, das wäre cooler gewesen, oder am Tippspiel teilnehmen, wo es auch coole und ja, sehr interessante Preise gibt. Da würde ich dann nochmal aus der Rubrik fast vergessene Hanseaten ja, etwas vorlesen. Da haben wir uns ja auf die ganze Gang, Georgi Cetkovic, Adi Vakumenga, Xaver Jelen konzentriert. Und ich mach's einfach mal so. Weihnachten 2008, es war ein Fest, das einige frühere Hansa-Profis wahrscheinlich ihr Leben lang nicht vergessen werden. Denn unmittelbar vor den Feiertagen wurden sie entlassen. Georgi Cetkovic und Dexter Lang erwischte es am 15. Dezember. Nur einen Tag später wurden Adi Vakumenga und Christian Rahn freigestellt. Xaver Jelen löste seinen Vertrag selbst auf. Ihre sieben Sachen trugen die Spieler in Mülltüten aus dem Stadion. Bei einigen flossen Tränen. Ja, und hier sehe ich jetzt so ein Bild von Georgi Cetkovic, wirklich Augen knallerot, Träne, und wenn ich ein bisschen weiter scroll, sehe ich da auch eine ordentliche Schnute von Christian Rahn vor der Hansa-Kogge. Das hat dich auch, wie man es jetzt hier im Gespräch merkt, doch schon sehr mitgenommen.
Ja, es hat mich extrem mitgenommen, weil auch nichts darauf hindeutete, tatsächlich nicht. Einen Tag vor dem Spiel bekam ich einen Anruf, dass es so kommen wird, dass ich einen Tag später auch in Anführungsstrichen meine Papiere in die Hand bekomme. Habe daraufhin natürlich meinen Berater auch kontaktiert, der dann mit Herbert Maron auch das Gespräch gesucht hat und der hat das auch versucht noch irgendwie abzuwiegeln.
Der damalige Hansa-Manager, ne? Herbert
genau.
Maron.
Und ja, einen Tag später war es denn soweit. Es war nach der Trainingseinheit, gefühlt 90% der Jungs sind schon relativ schnell nach dem Training auch Richtung Heimat unterwegs gewesen, weil sie den Winterurlaub genießen wollten. Ich war einer der wenigen Spieler, die noch in der Kabine waren und Perry Bräutigam, der damalige Torwarttrainer, hat mich dann in die Trainerkabine gerufen und meinte und schüttelte schon so ein bisschen den Kopf, weil er es auch nicht nachvollziehen konnte. Und ja, dann hat mir Dieter Eils in wenigen Sätzen mitgeteilt, dass er keine Verwendung mehr ab der Rückrunde für mich hat, dass er die Position gerne anders besetzen möchte. Und ja, das war ein brutaler Schlag für mich. Und ja, das mit den Mülltüten stimmt tatsächlich. Mir blieb ja nichts anderes übrig, als meine sieben Sachen zusammenzupacken und ja, Hansa Rostock so hinter mir zu lassen. Weil mit dem Wissen, dass man nicht mehr gebraucht wird, ja, will man jetzt gar nichts mehr mit dem Verein zu tun zu haben. Ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber man will zumindest dem Trainer
schnell
nicht mehr
weg
begegnen.
Schnell weg. Ja, aber die Ironie der Geschichte ist ja umso schöner. Also alle, die so unwürdig ja irgendwie dann weggeschickt wurden, da ging die Karriere ohne Knick weiter. Und ja, für Dieter Eils, der fand dann nach Hansa keinen höherklassigen Verein mehr und kümmerte sich um die Bubis beim VfL Oldenburg.
Ja, das war vielleicht so ein bisschen Genugtuung für mich, dass Dieter Eils dann auch hier bei Hansa nicht so lange durchgehalten hat. Ich hätte mir gewünscht, dass ich hätte länger bleiben dürfen. Wie gesagt, ich habe mich hier extrem wohl gefühlt und glaube ich, war in der Mannschaft auch anerkannt. Und deswegen war es damals bitter.
Ja, sportlich erfolgreich lief es für dich ja dann trotzdem weiter. Du hast schon erwähnt, du bist dann bei Greuther Fürth untergekommen. Und wenn man mal bei transfermarkt.de, ich habe hier nebenbei mein Tablet stehen, mein kluges Tablet, das alles so aufruft, dann sieht man ja auch ein paar Titel. Zweimal deutscher Zweitligameister, unter anderem mit Greuther Fürth.
Ja, ich glaube, ich bin einer von wenigen Spielern, die mit 4 verschiedenen Vereinen aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist. Ich glaube, da kann ich schon stolz drauf sein.
Sehr gut. Und bevor wir, ja, eigentlich sind wir schon wieder gedreht ins Positive, aber als Schlusswort, Ben, haben wir uns eine Kategorie überlegt, die kannst du besser anmoderieren als ich.
Oh, dann öle ich nochmal meine Stimme hier und gebe nochmal mein Bestes. Nein, du hast es vorhin auch schon angesprochen. Hansa hat für dich immer noch eine enorme Bedeutung. Du bist ja auch wieder zurück. Dennoch würden wir jetzt natürlich gern nochmal zum Abschluss dieses Podcasts nur das Positive im Vordergrund stellen. Und Rana, erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner schönsten Geschichte mit dem FC Hansa.
Ja, ich weiß das genaue Datum gerade nicht aus dem Kopf, aber es war natürlich der letzte Spieltag der Saison 2006-2007. Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching, wo es zum gleichen Kuriosum kam wie jetzt vor der Winterpause gegen Hannover 96. Dass sich nicht allzu viele Gästefans angekündigt haben und das ganze Ostseestadion in Weiß und Blau vor Ort war.
Es war der 20.05.2007.
Ja, danke sehr. Wir mussten das Spiel gegen Unterhaching gewinnen, um direkt in die erste Liga aufzusteigen. Ich durfte das entscheidende Tor zum 3-1 machen. Ich glaube, viele haben diese Bilder noch im Kopf, ich natürlich auch. Ich habe gar nicht erst versucht wegzulaufen, sondern bin einfach stehen geblieben, habe die Arme in die Höhe gerissen. Wenn ich mir jetzt ein Video angucke, wo Pagelsdorf außen steht und mit den Armen wedelt und komm doch her. Nein, ich wollte mit meinen Mannschaftskollegen auf dem Feld jubeln und mit Pagel bin ich dann nach dem Spiel, sind wir uns dann in die Arme gefallen und haben dann auch gejubelt. Und natürlich muss ich diesen Moment als meinen schönsten Hansa-Moment nennen. Am Ende bin ich aktuell der Spieler, der Hansa Rostock zum letzten Mal in die Bundesliga geschossen hat.
Gänsehaut.
Das ist ja, das war geil. Ein Gänsehaut-Moment auf alle Fälle. Ich habe gerade mal aufgerufen, Kicker, Spieler des Tages, Christian Rahn, Note 2-0. Unermüdlicher, torgefährlicher Antreiber auf der linken Seite und Christian, wie du schon angedeutet hast, Torschütze zum 3-1 per direkt verwandten Freistoß.
Ich meine, ist ja auch ein immens wichtiger Treffer gewesen. Hansa hat zwar 2-0 geführt nach 17 Minuten, dann aber auch relativ schnell in der 22. Minute den Anschlusstreffer kassiert sozusagen und dadurch war es ja auch relativ eng am Ende.
Tatsächlich waren wir uns sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und dass ich am Ende das entscheidende Tor schieße, ist für mich natürlich eine coole Sache. Ich hätte es auch jedem anderen gegönnt. Am Ende ging es darum, dass wir eine überragende Saison auch positiv abschließen. Wir haben uns über die Saison hinweg super entwickelt. Wir hatten, glaube ich, eine super Mischung aus erfahrenen Spielern und auch jungen Spielern, die ja auch damals wie Phoenix aus der Asche, aus dem Nachwuchs, dann die Chance bekommen haben mit Tim Sebastian, mit Amir Shapozadeh auch, mit Marc Stein, um Kai Bühle, um nur einige zu nennen. Denn natürlich wir älteren Hasen mit Paul Weinlich, mit René Riedlewitz, mit Enrico Kern, mit Kim Madsen hinten in der Innenverteidigung, Schobi, Matthias Schober als Torwart. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen was erlebt in meiner Karriere. Also ich glaube, der Mix hat es am Ende gemacht. Wir waren, wie ich vorhin schon sagte, von Anfang an wirklich ein super Haufen. Und haben uns einfach in so einen Rausch gespielt, nicht nur in der Hinserie, sondern auch gerade zum Ende der Saison hin. Und der Aufstieg war der krönende Abschluss.
Ja, krönender Abschluss auch von unserem Podcast, man kann es nur so sagen. Rane, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr schön, dass du heute hier warst.
Danke für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen einigermaßen vernünftig beantworten.
Das kann man so sagen, Christian. Vielen Dank. Du hast eben gesagt, geile Saison, kann ich nur bestätigen. Gänsehaut, und das war auch eine geile Folge. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, und genauso positiv könnt ihr das Ganze da draußen natürlich auch bewerten. Also lasst gerne 5 Sterne auf Spotify da. Unseren Podcast könnt ihr überall hören, wo es eben so Podcasts gibt. Also schaltet da rein. Es war uns eine Ehre. In 2 Wochen hören wir uns wieder, spätestens hier am Mikro. Mal sehen, wie es dann so weitergeht und mit welchen Gästen wir dann planen können. Bis da, uns bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. In diesem Sinne, tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen.